Manchmal sieht äußerlich alles erfolgreich aus, und doch stimmt vor Gott etwas Grundlegendes nicht. Saul gewann die Schlacht gegen die Amalekiter, aber gerade in diesem scheinbaren Sieg wurde sein Herz vollständig aufgedeckt. Er schonte, was Gott verurteilt hatte, und benutzte fromme Begründungen, um seinen eigenen Vorteil zu sichern. Diese Geschichte stellt uns die unbequeme Frage, ob wir Gott wirklich gehorchen oder ob wir nur religiöse Formen pflegen, während unser Fleisch das Sagen behält. Die Amalekiter, ein Bild für das Fleisch als Gottesfeind. Wenn Amalek in der Schrift auftritt, begegnet uns mehr als ein feindliches Wüstenvolk. In diesem Namen verdichtet sich ein geistlicher Gegensatz, den Gott selbst ernst nimmt. Als die Amalekiter in Rephidim das geschwächte Volk Israel angriffen, war es der erste offene Krieg nach dem Auszug aus Ägypten. Es heißt, danach kam Amalek und kämpfte in Rephidim gegen Israel. Israel war aus der Sklaverei befreit, hatte das Blut des Lammes und das Rote Meer hinter sich, und gerade dort greift Amalek an. So zeichnet die Schrift ein Bild: sobald Gott einen Menschen aus der Herrschaft der Sünde herausführt, meldet sich eine andere Macht im Innern, der alte Mensch, der sich nicht einfach seiner Erlösung fügt. Die Amalekiter werden zu einem Spiegel für das Fleisch, für den gefallenen Menschen, der sich vom lebendigen Gott losgelöst hat und nun seine eigenen Wege geht. In der Typologie stehen die Amalekiter für das Fleisch, den gefallenen Menschen. Die göttliche Offenbarung in der Bibel zeigt uns, dass Gott das Fleisch nicht geschaffen hat. Gott schuf den Menschen. Der Mensch fiel jedoch und wurde schließlich zu Fleisch. Dieser Zusammenhang wird in 1. Mose ausdrücklich gemacht. Von der Menschheit kurz vor der Flut heißt es, und Jehova sprach: Mein Geist wird nicht für immer mit dem Menschen ringen, denn er ist ja Fleisch, so werden seine Tage 120 Jahre betragen. Gott hatte den Menschen sehr gut geschaffen, zur Gemeinschaft mit sich, zu einem Leben in Abhängigkeit und Vertrauen. Durch den Sündenfall aber verändert sich die Grundausrichtung: der Mensch wird nicht nur Sünder, er wird Fleisch. Das bedeutet, er lebt aus sich selbst, er verlässt die Quelle. Fleisch ist nicht nur grobe Unmoral, sondern eine ganze Lebensweise, in der der Mensch sich selbst genügt und sein Denken nicht mehr von Gott her bestimmen lässt. Paulus fasst das so: darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz Erkenntnis der Sünde. Kein Mensch, so religiös er auch sei, kann in diesem Zustand mit seinen Leistungen vor Gott bestehen. Gerade darin liegt die tödliche Schärfe des Fleisches: es ist nicht neutral. Der Verstand, der auf das Fleisch gesetzt ist, ist Feindschaft gegen Gott, er widersetzt sich aktiv dem, was Gott will. Fleisch kann fromm reden, beeindruckende Opfer bringen, für Gott zu handeln scheinen und doch in der Tiefe gegen ihn stehen. Ohne das Fleisch hätte Satan kein Instrument, um Gottes Willen im Alltag eines Menschen wirksam zu blockieren. Deshalb wird Amalek in 2. Mose 17 nicht nur als momentaner Feind beschrieben, sondern als Gegner, mit dem Gott einen bleibenden Streit hat. Am Ende dieser Begebenheit lässt der Herr niederschreiben, dass er die Erinnerung an Amalek unter dem Himmel auslöschen wird, er erklärt einen Krieg mit Amalek von Generation zu Generation. Gott verhandelt nicht mit Amalek, er reformiert ihn nicht, er trägt ihn nicht auf die Seite Israels über. Er spricht das Urteil aus. Auch wiedergeborene Menschen sind in diese Spannung hineingestellt. In ihnen ist ein neuer Anfang gelegt, ein anderer Mittelpunkt, Christus selbst. Gleichzeitig bleibt die Möglichkeit, entweder im Geist oder im Fleisch zu gehen. Wenn der Geist den Ton angibt, bekommt Christus Gewicht, sein Wort wird kostbar, die Geschwister im Leib Christi werden nicht mehr als Konkurrenz, sondern als reiches Geschenk wahrgenommen. Wo der Geist Raum hat, wächst Bereitschaft, sich führen zu lassen, und eine stille Freude darüber, dass Gottes Weg auch dann gut ist, wenn er den eigenen Vorstellungen widerspricht. Wenn das Fleisch die Oberhand gewinnt, kippt die Atmosphäre, der Blick wird eng, Kritik und Vergleich beherrschen die Gedanken, Verletzlichkeit und Selbstbehauptung nehmen zu, es entsteht eine innere Unruhe, die sich früher oder später im Gemeindeleben zeigt. Danach kam Amalek und kämpfte in Rephidim gegen Israel. Und Jehova sprach: Mein Geist wird nicht für immer mit dem Menschen ringen, denn er ist ja Fleisch, so werden seine Tage 120 Jahre betragen. Die Amalekiter als Bild für das Fleisch rücken eine unsichtbare Frontlinie in den Alltag hinein. Es ist tröstlich zu wissen, dass Gott diesen Feind klar benennt und ihn nicht mit unserer Person verwechselt, er liebt den Menschen, den er geschaffen und in Christus gesucht hat, aber er führt einen entschiedenen Streit mit allem, was aus Selbstständigkeit gegenüber ihm geboren ist. Wo diese Unterscheidung im Herzen klarer wird, entsteht Raum für Dankbarkeit statt Schuldgefühl und für ein realistisches, zugleich hoffnungsvolles Ringen, nicht gegen Menschen, nicht gegen uns selbst als solche, sondern gegen eine Denk- und Lebensweise, die Gott ausklammert. In dieser Klarheit wächst der Wunsch, mehr im Geist zu leben, nicht als heroisches Projekt, sondern als stille Ausrichtung, hin zu dem, der uns besser kennt als wir uns selbst und dessen Geduld größer ist als jede Regung des Fleisches. Sauls Ungehorsam, religiöse Opfer statt hörender Gehorsam. Sauls Auftrag gegenüber Amalek war von bedrückender Klarheit. Durch Samuel ließ Gott ihm sagen, dass er bedacht habe, was Amalek Israel angetan hatte, und dass er Saul nun sende, um über dieses Volk Gericht zu üben. Damit verband Gott die Geschichte Amaleks mit der Verantwortung des Königs. Er stellte Saul an die Spitze seines Volkes, damit dieser seine Einschätzung über das Fleisch praktisch teile. Saul sammelt das Heer, zieht aus, gewinnt die Schlacht. Scheinbar wird der Wille Gottes erfüllt. Doch im entscheidenden Punkt geht Saul einen eigenen Weg, er verschont Agag, den König, und behält das Beste der Herden zurück. Nach außen tritt ein erfolgreicher Feldherr auf, innerlich ist ein Bruch mit dem gesprochenen Wort Gottes geschehen. In den Versen 22 und 23 fuhr Samuel fort und sprach ein sehr ernstes Wort zu Saul, hat Jehova Wohlgefallen an Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, der Stimme Jehovas zu gehorchen, siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Und aufmerken besser als das Fett der Widder, denn Rebellion ist wie die Sünde der Wahrsagerei, und Widerspenstigkeit ist wie Götzendienst und Teraphim. Als Samuel Saul begegnet, wird dieser Bruch in aller Schärfe ans Licht gezogen. Saul begrüßt den Propheten mit den Worten, er habe den Befehl des Herrn ausgeführt. Doch die Stimmen der Tiere verraten das Gegenteil. Auf Samuels Nachfrage schiebt Saul die Verantwortung auf das Volk und schmückt sein Verhalten religiös. Die besten Stücke seien doch für Opfer vorgesehen. Da heißt es, hat Jehova Wohlgefallen an Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, der Stimme Jehovas zu gehorchen, siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, und aufmerken besser als das Fett der Widder, denn Rebellion ist wie die Sünde der Wahrsagerei, und Widerspenstigkeit ist wie Götzendienst und Teraphim. Das Urteil trifft nicht zuerst die Tat, sondern die innere Haltung, selektiver Gehorsam, gekleidet in fromme Begründungen, ist in Gottes Augen Rebellion. Damit richtet sich das Licht auch auf die feinen Formen religiösen Fleisches. Saul verneigt sich nicht offen gegen Gott, er lehnt den Auftrag nicht frontal ab. Er setzt sich an die Stelle dessen, der das Recht hat, über Gut und Böse zu entscheiden. Er wägt ab, korrigiert, ergänzt und ist zugleich darauf bedacht, wie er vor den Menschen dasteht. Später wird er Samuel bitten, ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel. Die Angst vor Gesichtsverlust wiegt bei ihm schwerer als die Betrübnis darüber, Gottes Wort verworfen zu haben. So zeigt sich, wie selektiver Gehorsam und Menschenfurcht zusammengehören. Wo der Mensch anfängt, Gottes Reden nach eigenen Maßstäben zu sortieren, wird das religiöse Opfer leicht zum Deckmantel für ein Herz, das sich nicht wirklich beugen will. Gott reagiert auf diesen Zustand nicht mit zorniger Willkür, sondern mit einer Entscheidung, die dem Wesen seines Reiches entspricht. Ein Königtum, das auf solcher Innerlichkeit beruht, kann sein Reich nicht repräsentieren. Samuel muss Saul sagen, dass der Herr ihn verworfen und sich einen anderen erwählt habe. Das ist hart, gerade weil Saul zugleich so vieles für Gott getan hat. Aber Gottes Reich lässt sich nicht aufbauen, wo das Fleisch die Regie führt. Wo der Mensch seine eigene Monarchie inmitten von Gottes Werk errichtet, entsteht eine Mischung aus göttlichem Auftrag und eigener Ehre. Die Form stimmt, der Ton ist falsch. Für Menschen ist das oft schwer zu durchschauen, vor Gott ist es durchsichtig. So spricht der Herr der Heerscharen, ich habe bedacht, was Amalek Israel angetan, wie es sich ihm in den Weg gestellt hat, als aus Ägypten heraufzog. Saul sagte zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und hörte auf seine Stimme. Sauls selektiver Gehorsam beleuchtet eine Zone, in der sich geistliches Leben und Fleisch leicht vermischen. Es ist entlastend zu sehen, dass Gott nicht an unserem äußeren Maß an Aktivität interessiert ist, sondern an einem Herzen, das bereit ist, sich korrigieren zu lassen. Gerade wer sich stark im Werk Gottes engagiert, steht in Gefahr, aus Erfolg und Anerkennung eine stille Sicherheit zu beziehen und unbequeme Aspekte von Gottes Reden beiseite zu schieben. Die Geschichte Sauls lädt ein, in dieser Zone ehrlicher zu werden, vor Gott zuzugeben, wo sein Wort relativiert wurde, und neu zu lernen, wie befreiend es ist, nicht alles selbst im Griff haben zu müssen. Ein hörender Gehorsam, der auch dann bei Gottes Urteil bleibt, wenn es den eigenen Plänen widerspricht, mag uns nach außen unscheinbar machen, doch er trägt die Spur eines Königtums, das tatsächlich von Gott herkommt. Der Weg des Kreuzes, im Geist leben statt das Fleisch zu schonen. Wenn Gott das Fleisch so entschieden verurteilt, bleibt die Frage, wie ein Mensch aus seiner Macht herausgeführt werden kann. Sauls Geschichte zeigt, wie tief der Griff des Fleisches reicht, selbst wenn ein Mensch unter Gottes Wort steht und seine Hilfe erfährt. Allein der Aufruf, sich mehr anzustrengen, würde hier nichts ausrichten. Deshalb setzt das Evangelium an anderer Stelle an, es berichtet von dem, der das Fleisch nicht nur erkannt, sondern es getragen und gerichtet hat. Im Leben und Sterben Jesu tritt zum ersten Malachi ein Mensch auf, in dem kein Raum für das Fleisch war, obwohl er allen Versuchungen ausgesetzt wurde. Am Kreuz hat er sich nicht nur für unsere einzelnen Sünden hingegeben, sondern ist mit dem ganzen alten Menschen, wie er vor Gott steht, identifiziert worden. Dieser Bericht über Sauls Ungehorsam soll uns eine Warnung sein, im Königreich Gottes nichts aus unserem Fleisch heraus zu tun. Wir müssen Gott fürchten und uns bewusst sein, dass wir Fleisch sind. Doch der Sohn Gottes hat das Fleisch gekreuzigt, und er ist in uns hineingekommen, um unseren Geist zu regenerieren. Jetzt lebt er in unserem Geist, er bewegt sich, handelt und übernimmt die Führung, um uns in die Linie des Lebens hineinzuleiten für den Aufbau seines Organismus, des Leibes Christi. Paulus fasst die Konsequenz in einem dichten Satz zusammen: Die aber des Christus Jesus sind, haben das Fleisch samt seinen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. In diesem Wort steckt eine vollendete Tatsache und ein Lebensweg. Tatsache: In Christus ist das Fleisch unter das Urteil Gottes gebracht. Der alte Mensch hat vor ihm keine Zukunft. Weg: Wer zu Christus gehört, wird in diese Wirklichkeit hineingezogen und lernt, sie im Alltag zu ergreifen. Christus, der gekreuzigte und auferstandene Herr, bleibt nicht außerhalb des Glaubenden, er kommt als lebengebender Geist in den menschlichen Geist und beginnt dort zu wohnen. Er ist nicht ein äußerer Aufseher, sondern eine innere, lebendige Gegenwart, die bewegt, warnt, tröstet und leitet. Daraus ergibt sich eine andere Art des Kampfes gegen das Fleisch. Es geht nicht darum, es moralisch zu verbessern oder mit religiöser Energie zu überdecken. Es geht darum, der Linie des Kreuzes zuzustimmen, die Gott bereits gezogen hat. Wo ein inneres Einverständnis mit Christus wächst, dass das Fleisch kein Recht mehr hat, verliert es seine Selbstverständlichkeit. Diese Zustimmung bleibt allerdings nicht abstrakt. Sie gewinnt Gestalt, wenn der Geist Raum erhält, wenn seine zarte Zurechtweisung nicht übergangen, seine Ermutigung nicht kleingeredet, seine stille Freude nicht durch dauernde Selbstbeschäftigung verdrängt wird. So lernt ein Mensch nach und nach, seinen inneren Schwerpunkt zu verlagern, weg von sich selbst, hin zu dem, der in ihm lebt. Dabei steht nicht die Leistung des Gläubigen im Mittelpunkt, sondern die Treue dessen, der in ihm wohnt. Christus handelt in unserem Geist nicht mechanisch, sondern persönlich. Er weiß um die Geschichten, Verletzungen und Ängste, aus denen das Fleisch seine Kraft zieht. Er stellt sich ihnen nicht brutal, sondern mit der Sanftmut dessen, der das Kreuz schon getragen hat. Wo er uns in die Linie des Lebens hineinführt, entsteht auch eine neue Sicht auf den Leib Christi und das Königreich Gottes. Das Werk Gottes wird nicht mehr zur Bühne für die eigene Bedeutung, sondern zum Raum, in dem Christus mit anderen geteilt und geehrt wird. Der Aufbau des Leibes Christi wird dann nicht durch große Gesten vorangetrieben, sondern durch viele kleine Entscheidungen, in denen der Geist über das Fleisch gewinnt. Die aber des Christus Jesus sind, haben das Fleisch samt seinen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Weil der auf das Fleisch gesetzte Verstand Feindschaft gegen Gott ist, denn er ordnet sich dem Gesetz Gottes nicht unter, denn er kann es auch nicht. Der Weg des Kreuzes im Blick auf das Fleisch bedeutet nicht, sich selbst unablässig zu beobachten, sondern Christus mehr zuzutrauen als den eigenen Regungen. In dem Maß, in dem sein vollbrachtes Werk am Kreuz und seine Gegenwart im Geist vor Augen stehen, verliert das Fleisch seine scheinbare Selbstverständlichkeit. Die innere Bewegung verschiebt sich, weg von Projekten, in denen sich das Ich verwirklichen möchte, hin zu einem schlichten, gehorsamen Mitgehen mit dem, was der Herr vorlegt. Das kann nach außen unscheinbar wirken, hat aber großes Gewicht vor Gott. Denn dort, wo sein Geist Raum bekommt, wächst leise eine Wirklichkeit, in der alte Mensch nicht mehr das letzte Wort hat und in der Gottes Reich bereits jetzt Form annimmt, mitten in einem Leben, das äußerlich ganz alltäglich geblieben ist. Herr Jesus Christus, du kennst die Tiefen unseres Herzens und siehst, wie sehr wir dazu neigen, unser Fleisch zu schonen und doch fromm zu erscheinen. Danke, dass du am Kreuz das Fleisch gerichtet und uns einen neuen Weg im Geist eröffnet hast. Richte unsere inneren Maßstäbe aus auf dein Wort, damit wir nicht mehr selektiv gehorchen, sondern dir ganz vertrauen und deine Stimme höher achten als unsere eigenen Überlegungen. Wo wir bisher unsere eigene Monarchie gebaut haben, schenke uns Umkehr, ein zerbrochenes Herz und die Freude daran, dass dein Reich Raum gewinnt. Stärke in uns das Werk deines Geistes, damit das Kreuz praktisch wird und dein Leben frei durch uns fließen kann zum Aufbau deines Leibes. Bewahre uns davor, an äußerem Erfolg zu hängen, und erfülle uns mit der stillen Gewissheit, dass dein gehorsamer Weg der Weg des wahren Segens ist. Lass über allem dein Name geehrt werden, in unserer persönlichen Nachfolge wie auch im Gemeindeleben. Amen.